Keine Atempause. Der Podcast von Fundstücke.info.
Hallo, hier ist mal wieder der Podcast Keine Atempause. Und das ist immer noch der Podcast von Fundstücke.info. Und hier ist der Martin.
Die Katja.
Und der Hannes.
Ja, heute haben wir uns selbst in den Mittelpunkt gestellt. Also es wird darum gehen, wie wir diesen Podcast machen. Und ich weiß, alle da draußen, die Tausenden von Hardcore-Fans, die wir haben, haben schon ewig darauf gewartet, endlich diese Internas und intimen Details von uns zu erfahren. zum Beispiel, warum machen wir das mit Fundstücke.info und dem Podcast Keine Atempause? Wie funktioniert das eigentlich? Und was macht das mit uns selbst? Welche Fehler treten auf? Und so weiter. Ja, lasst uns beginnen. Und ich würde sagen, die erste Frage, die sich anbietet, wann und warum haben wir Fundstücke.info gegründet? Wie kamen wir auf diese Idee? Kann sich da noch jemand erinnern?
Da kann die Katja, glaube ich, was dazu sagen. Die hat nämlich heute Morgen tatsächlich eine kleine Zeitreise gemacht, so hat sie es bezeichnet, indem sie durch unsere alten Chatverläufe gescrollt ist, sehr, sehr weit.
Ja, ich hab quasi gesagt, ich habe Archivarbeit betrieben innerhalb eines Archivprojekts. Allerdings ging es da tatsächlich, habe ich jetzt nach dem Podcast geschaut und das war, glaube ich, später die Frage,
so,
oder?
Stimmt, ja. Stimmt tatsächlich.
Genau.
Ja.
Stimmt.
Ja,
also es geht jetzt erstmal.
Ich habe aufgepasst.
Info.
Ich habe nicht aufgepasst.
Also es geht jetzt tatsächlich erstmal um Fundstücke.info, diese Homepage, dieses virtuelle Archiv zur Sozialgeschichte im Raum Aschaffenburg-Miltenberg.
Hast du dazu was?
Leider nicht. Ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal darüber gesprochen haben, Hannes, du und ich. Aber was da jetzt der Auslöser war, ist zwar erst ein paar Jahre her, aber trotzdem verschwimmt das schon langsam bei mir.
Ich glaube, wir haben da tatsächlich in unserer ersten Folge ein bisschen drüber gesprochen. Meine Grundintention damals, die war im Endeffekt, dass ich gesagt habe, es gab auf blogsport.de viele, viele Blogs aus der Region, wo meines Erachtens nach auch wichtige Texte erschienen sind, und die waren dann eben nach dem Ende von blogsport.de einfach verschwunden, und ich wollte die ursprünglich als kleine Broschüren rausgeben. Daraus ist dann Fundstücke.info geworden.
Genau, so war das richtig. Ja, das war also dieser Blog Kommunal, Subradikal, Auszeit News und glaube ich noch ein paar andere.
Genau,
ne?
So kleinere Gruppenblogs gab es dann, wie zum Beispiel von der Antifa Odenwald oder aus der Miltenberger Region, ja.
Genau, richtig. Und da war dann die Feststellung, es wäre schade, wenn die Inhalte dieser Blogs einfach ganz verschwunden wären. Richtig.
Genau, ja. Also das ist auch das, wie ich mich tatsächlich erinnere, ja.
Hätten wir das geklärt. Warum der Name Fundstücke? Wie kam es dazu? Ist ein eher außergewöhnlicher Name für so etwas Sachliches wie ein Archiv?
Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Vielleicht hätten wir unseren eigenen Podcast vorher nochmal hören sollen. der liegt ja jetzt auch schon wieder, weiß ich gar nicht, fast ein Jahr zurück. Ja. Das wäre auch nochmal eine kleine Zeitreise wert. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das von dir kam, Martin.
Mhm.
Wie du da drauf gekommen bist, das müsstest du eigentlich wissen.
Mhm.
Es ging darum, wenn ich mich richtig erinnere, einen Namen zu finden, der nicht so abstoßend sachlich ist.
Abscheulich.
Abscheulich, der nicht so sehr nach offizieller Geschichtsschreibung, nach Projekt der Stadt Aschaffenburg oder irgend sowas klingt. Und dann Stücke, die gefunden werden. Das war so die Assoziation, die ich hatte. Und da war ich bei Fundstücke. Ob das jetzt tatsächlich so ein guter Name ist, okay, es gab wahrscheinlich dann keine besseren Vorschläge.
Gehe ich fest von aus, ja.
Also ich finde den Namen sehr gut.
Ja, ich auch. Mhm. Nach wie vor.
auch mit Hinblick drauf, dass wir ja jetzt kein vollständiges Archiv in dem Sinne, zumindest zur Zeit noch nicht, ja, bereitstellen können, das wirklich alles Mögliche und alle Kleinigkeiten irgendwie abdeckt, sondern tatsächlich bisher immer nur so einzelne Punkte sich rausgegriffen hat und die genauer, ja.
Also es sind schon gefundene Stücke.
Genau, genau. Mhm. Auch in dem Zusammenhang finde ich das eigentlich sehr, sehr gut gewählt.
Mhm. Ja. Auch da ist spannend an die Hardcore-Fans die Aufgabe, den ersten Podcast zu unserem Projekt sich anzuhören und mal zu gucken, was sich jetzt geändert hat.
Schreibt es in die Kommentare.
Ja, genau.
Was wir damals erzählt haben als Begründung und wie wir auf Sachen gekommen sind und jetzt.
Genau, genau, okay. Ja, dann wären wir schon bei der Frage, was waren bisher die Höhepunkte? Wo waren wir vielleicht selbst überrascht?
Will jemand von euch anfangen?
Wenn du direkt starten kannst, dann mach das gerne.
Also ich würde mal mit einem meiner Höhepunkte, glaube ich, starten und dann könnt ihr euch ja in der Zeit vorbereiten.
Sehr gut. Auf
euren Redebeitrag. für mich persönlich, auch weil das eben ein wichtiger Teil meiner persönlichen Geschichte ist, war ein Höhepunkt dieses ganze Yui-Thema.
Ja, würde ich auch sagen.
Und wie wir das aufgearbeitet haben, gerade auch die Podcasts mit den alten Weggefährten, sage ich mal. Also ich gucke gerade mal nach, welche Folgen das waren, weil ich auch die alle sehr, sehr gelungen finde. Das war einmal der Podcast Nummer 3, der Podcast Nummer 5 und der Podcast Nummer 6. Das sind also Podcasts mit meinen alten politischen Wegbegleiterinnen und gerade die waren in diesem Thema nochmal ein Höhepunkt für mich, aber auch allgemein die alten Zeitungsartikel nochmal durchzugucken, das zu scannen, nochmal sich auf die Suche zu machen nach Bildern und ja, also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen, weil das ist, glaube ich, auch, das ist so eine Geschichte. Wenn wir uns der jetzt nicht so angenommen hätten, ich glaube, die wäre einfach wirklich vergessen.
Ja, und da können auch schon die zahlreichen Textdokumente, die wir wieder veröffentlicht haben, dazu. Also die Podcasts natürlich, die illustrieren das Ganze wunderbar und sind so, ja, richtig schön viel Fleisch auf die Knochen. Aber das Grundgerüst sind halt die Texte, die natürlich auch alle sehr gut recherchiert sind, die Geschichte der Jugendinitiative in ihren verschiedensten Phasen sehr gut zusammenfassen. Und das ist wirklich das Thema, das wir sehr abgerundet schon behandelt haben. Da werden sicherlich noch ein paar Sachen dazukommen, aber ich denke, das ist schon ein abgerundet behandeltes Thema. Da können wir stolz drauf sein.
Ja, ich glaube, das macht das auch aus, dass das so eine runde Sache ist. Ich finde auch gerade mit dir als ja ein Yui-Aktivist der ersten Stunde, könnte man so sagen, und dann mit uns, die das Ganze dann beerdigt haben.
Ich vergesse, ja, zu Grabe getragen haben.
Ja, mehr oder weniger freiwillig. das ist ein rundes Ding, würde ich sagen.
Ja, für mich war natürlich, also wir werden ja später nochmal auf keine Atempause den Podcast eingehen, aber für mich war, kann ich jetzt schon sagen, einer der Höhepunkte, überhaupt mal mit der Frage Podcast oder mit der Produktion von einem Podcast konfrontiert zu werden, war eigentlich nicht in meiner Planung, jemals einen Podcast zu machen oder da mitzuwirken. Ich muss aber sagen, es macht Spaß und es ist einfach eine ganz neue Erfahrung. Gehört für mich sicherlich zu den Höhepunkten unserer Arbeit.
Ja, da sagst du auf jeden Fall was. Also ich bin ja großer Podcast-Fan. Und habe auch schon öfters mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich irgend sowas in der Richtung anzugehen. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz besondere Erfahrung, auch das mit euch hier so zu machen.
Ja, also da kann ich mich anschließen, gerade wirklich überhaupt den Gedanken mal aufgenommen zu haben und dann auch alles so umgesetzt zu haben und den Podcast zu veröffentlichen und jetzt auch wirklich regelmäßig. Und jetzt schon, ja, seit auch einiger Zeit. Das ist auf jeden Fall auch ein Höhepunkt für mich.
Gerade du hast ja jetzt eben da passt das dann jetzt tatsächlich mit der Zeitreise. Die Zeitreise, die Katja unternommen hat, da hast du festgestellt, dass das ja tatsächlich ein Jahr gedauert hat von der ersten Erwähnung, dass wir über den Podcast gesprochen hatten, bis dann tatsächlich die erste Folge dann erschienen ist. Fand ich auch interessant, hat mich auch überrascht. Ich hatte das in Erinnerung, dass das eigentlich schneller ging.
Hatte ich auch tatsächlich irgendwie gedacht. Also ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht nicht sogar vorher schon über Podcast mal geredet hatten. Da habe ich heute früh eben mal in unseren alten Chatverläufen irgendwie geschaut und habe da zumindest festgestellt, dass ich meinte, 4. Dezember 2023 wir uns über den Namen tatsächlich da unterhalten haben und überlegt haben, wie wir den Podcast denn nennen könnten. Und laut unserer Homepage ist eben dann die erste Folge am 1. November 2024, also wirklich, ja, ziemlich genau 11 Monate später. Und ich denke, dass wir, bevor wir uns um Namen irgendwie gekümmert haben, bestimmt schon mal über den Podcast oder die Podcast-Idee an sich geredet oder geschrieben hatten. Ja, fand ich auch ganz, ganz spannend.
Ja, gut. Kommen wir nochmal zurück zu fundstücke.info und der Frage, wie unsere Arbeit dort funktioniert. Wie kommen wir zum Beispiel zu den Dokumenten? Und das ist eins, was wir vorhin ja schon gesagt haben, das sind diese alten Podcasts, die alten Blogsport-Seiten, die da sind, an denen wir uns bedienen können. Und so manche Broschüren, Zeitschriften und Artikel, die in irgendwelchen Privatarchiven vor sich hingammeln und die wir dann ausgraben können, also speziell jetzt in unseren Privatarchiven vor sich hingammeln, die wir dann ausgraben können. Und da natürlich gerne auch die Aufforderung an alle, die das hören, wenn ihr thematisch etwas für uns habt, lasst es uns wissen, nehmt Kontakt zu uns auf. Wir scannen dann gerne die Dokumente, wenn die für uns geeignet sind, und geben die dann auch gerne wieder zurück. Genau. Das, ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, wie geht das Veröffentlichen von diesen Dokumenten, aber das ist ja ganz einfach, schaut in fundstücke.info, dort sind sie veröffentlicht, dort seht ihr, in welcher Form die veröffentlicht sind.
Man könnte tatsächlich drüber sprechen, wie wird denn entschieden, ob etwas jetzt Relevanz hat oder nicht. Weil tatsächlich ist es auch sowas, wo ich immer mal wieder so am hin und her schwanken bin. Also wir hatten ja intern auch schon öfters die Gespräche darüber, was ist jetzt eben, was muss auf die Website und was wird eben weggelassen. Und das finde ich ist eigentlich so eine ganz interessante Frage. Also ich glaube gerade Martin, du hast da, sag ich mal, eine starke Position am ehesten, der da glaube ich am ehesten irgendwie so einen Plan hat. Oder am ehesten ein sicheres Gefühl dafür. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Also ich weiß einfach nur, dass ich könnte es jeden Tag anders da machen. Bin ich ganz ehrlich. So den einen Tag würde ich am liebsten alles veröffentlichen, was wir haben. Und am nächsten Tag denke ich mir, ach, da haben wir auch ganz schön Kram irgendwie drin. Vielleicht sollten wir da nicht sogar mal aussortieren. Also ich habe da keine feste Linie irgendwie, wo ich das festmachen könnte.
Also ich denke, bei einem Archiv ist das Entscheidende, dass die Sache abgeschlossen ist, dass sie also irgendwie in der Vergangenheit liegt. Das muss nicht weit in der Vergangenheit zurück sein. Wir hatten ja eine Übersicht gemacht über die Ereignisse rund um dieses Messerattentat im Schöntal in Aschaffenburg. Das war kurz nach diesen Ereignissen, also so einen Monat später oder sowas, hatten wir das schon drin. Aber es war für uns, es war insgesamt eine abgeschlossene Geschichte gewesen, eine runde Geschichte, es war abgeschlossen. Das, was man auch in einem Papierarchiv ablegen würde, etwas, was fertig ist, ein Vorgang, der beendet ist, das würde ich sagen, ist auch für ein virtuelles Archiv geeignet und ist die Grundlage des Ganzen. Es muss eine abgeschlossene Geschichte sein, dann ist es archivierungswürdig. Und es sollte mit der Sozialgeschichte zu tun haben. Da kann ich mich noch erinnern, wir haben uns im ersten Podcast unterhalten, was ist Sozialgeschichte? Das allerdings ist tatsächlich nicht so ganz zu definieren. Da müssen wir dann einfach das Gespür dafür haben, müssen wir uns einfach darauf verlassen, dass wir erkennen, was zur Sozialgeschichte gehört oder was vielleicht eher Wissenschaftsgeschichte ist und vielleicht bei uns jetzt nicht so günstig ist, also unsere Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht so interessieren dürfte. Aber da verlasse ich mich einfach drauf. Ich würde sagen, das ist so wie dieser texanische Richter, der einmal darüber befinden musste, ob etwas Pornografie ist oder nicht. Und da hat er gesagt, Pornografie will er gar nicht definiert haben, das ist wurscht. Wenn es Pornografie ist und er sieht es, dann weiß er, dass es Pornografie ist. Also er sieht es einfach, wenn es da ist. Und einfach, da müssen wir uns jetzt auch darauf verlassen, dass wir einfach sehen, das ist Sozialgeschichte, das passt in unser Fundstücke.info rein oder in unseren Podcast.
Das ist, finde ich, nämlich auch eine interessante Frage mit dieser Sozialgeschichte, weil ich da genauso wie bei der Wichtigkeit, sage ich jetzt mal, von einem Dokument, schwanke ich auch bei dieser Sozialgeschichten-Thematik hin und her. So, also das ist ja, glaube ich, das ist ja klar, wenn man irgendwie die Podcasts auch hört, so in unseren letzten Folgen und so weiter. Ich komme aus der radikalen Linken und ich glaube, dass ich da zum Beispiel auch nochmal so ein bisschen anderen Fokus habe als du, Martin, dass ich da sehr, sehr auf diese linken Themen, sage ich jetzt mal, linken Schwerpunkte irgendwie sehr festgefahren bin, auch in einer gewissen Weise und auch ganz einfach sehe in der Praxis bisher, wie wir veröffentlichen, dass das eigentlich auch eben so diese Schwerpunkte sind, die ich da eben einordnen würde, irgendwie, die auch vor allem für ein linkes Publikum interessant sind. Wie würdest denn du das sehen dann?
Das ist so, ja, aber da würde ich gern ein Stück weitergehen, da würde ich gern drüber rausgehen. Nicht, dass ich möchte, dass diese Themen nicht mehr kommen, sondern ich würde gern zusätzlich noch andere Themen bearbeiten, zum Beispiel auch so ein Thema wie Stadtplanung oder das Leben in der Stadt, das Leben in der Region, wie sich das konkret darstellt. Also nicht, also unpolitisch geht es sowieso nicht zu betrachten, aber nicht vordergründig oder politisch, sondern zum Beispiel auch, warum stehen so viele Altbauten leer in den Dörfern und Kleinstädten hier in unserer Region. Solche Fragen mal zu behandeln, die über das reine linke Publikum sicherlich an Interesse hinausgehen. Das würde ich sehr befürworten und würde das künftig sicherlich auch mal angehen.
Also eher so ein Blick in die Zukunft dann.
Ja, das war jetzt ein Blick in die Zukunft von Fundstücke.info, aber das Thema ist natürlich etwas, das wieder, wenn es archiviert werden soll, etwas Abgeschlossenes ist.
Ja, ja.
Also allerdings gebe ich dir recht, wenn du sagst, Blick in die Zukunft, so ein Thema, auch wenn wir da abgeschlossene Subthemen haben, wenn wir da abgeschlossene Teile von diesem Thema haben, das verweist natürlich in die Zukunft. Ich hoffe aber auch, dass auch die Beschäftigung mit der regionalen Linken auch in die Zukunft weisen kann und vielleicht irgendwann mal für jemand dienlich wird, der sich auch wieder mal auf den Weg macht, linke Politik hier in der Region betreiben zu wollen.
Das wäre angebracht auf jeden Fall, wenn sich da mal irgendjemand auf den Weg machen würde. So, direkt die erste problematische Aussage.
Kann man auch sammeln und aufschreiben. Also ich bin auch tatsächlich eine Freundin von nicht allzu starren Regeln und Vorgaben, weil ich oft das Gefühl habe, dass man sich da auch, so bestimmte Sachen verwehrt direkt oder es zu sehr einengt. Und wenn man sich die Vorgaben quasi zu starr macht, sondern ich finde auch das eigentlich immer ganz gut, dass man auch erstmal offen an bestimmte Themen rangeht oder sich auch anschaut und dann überlegt eben so, könnte das jetzt eigentlich passen oder gibt es da vielleicht Aspekte, wenn ich mir das genauer anschaue, wo es dann tatsächlich passt. Auf den ersten Blick hätte ich vielleicht gesagt, nee, aber vielleicht gibt es doch irgendwas her. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz angenehm, dass wir da nicht irgendwie, ja, wie so ganz feste Vorgaben haben, so wie so ein Prüfkatalog, den das Thema bestehen muss, sondern dass wir da schon auch, ja, immer zusammen auch schauen, habe ich so den Eindruck, passt es einfach, wie könnte man sich das vorstellen, und manchmal man ja auch merkt, dass der eine, die eine das so im Kopf hat und dann passt es irgendwie nicht ganz so gut, aber jemand anders sagt, ah, aber guck mal, der Aspekt davon, das ist doch wiederum, und dann merkt man, ah, stimmt, ja, okay, wenn man es so betrachtet, wird es doch wieder passen. Ja, und da finde ich unsere Zusammenarbeit einfach auch an dem Punkt allein schon super wertvoll und auch angenehm.
Ja, das ist halt klassische Redaktionsarbeit, sich einfach auszutauschen und übers Gespräch festzulegen, passt es nicht.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das auch in vielen, vielen Projekten so ein bisschen den Tod schon bedeutet. Gerade wenn das jetzt, wir haben ja auch das Provinzthema schon besprochen und so weiter, gerade in der Provinz, wo man eben nicht für jedes Spezialinteresse irgendwie super viele Leute zusammenbekommt, habe ich immer das Gefühl, dass sich so politische Gruppen auch zu sehr einschränken, anstatt da mit einer gewissen Offenheit ein langfristiges Projekt anzugehen zum Beispiel, sondern da wird dann ein kleines Spezialthema abgehandelt und entweder gibt es da dann den großen Bruch, wenn es eine kleine Differenz in der Gruppe dann gibt, weil es gibt ja nur dieses eine Thema, an dem man arbeitet, oder ja, das Thema ist halt nach 2-3 Wochen entweder nicht mehr interessant oder einfach abgeschlossen so. Und dann gibt es auch diese Gruppe nicht mehr. So. Also ich glaube, das ist so eine allgemeine Herangehensweise, die man auf nicht auf alle Aktionsfelder, sage ich mal, übertragen kann, aber auf das ein oder andere, wo man darüber nachdenken könnte.
Ja. Dann werden wir diesen Fehler halt nicht machen.
Genau.
Ich glaube, den machen wir ja eben auch nicht. Ich glaube, wir sind da ja eben ein gutes Gegenbeispiel. Eben, dass es auch anders da geht.
Also ich finde es auch gerade ganz angenehm, weil ich habe das auch schon in Gruppen einfach miterlebt, dass es dann eben doch so ganz klare Machtgefälle oder Hierarchien einfach gibt, die aus verschiedenen Umständen heraus einfach auch entstehen und man die aber auch nicht so richtig gut betrachtet hat oder analysiert hat. Und da das mitunter schon so war, dass es irgendwie von 1 bis 2 Personen vielleicht abhängig war, welches Thema jetzt wirklich bearbeitet wird, in welche Richtung es tatsächlich geht. Weil das waren dann die Menschen, wenn die gesagt haben, das ist aber jetzt genau das Ding oder das ist jetzt vernachlässigbar, dann hat sich der Rest wirklich auch dieser Meinung angeschlossen, aus den verschiedensten Gründen. Und gerade das finde ich einfach wirklich sehr angenehm und für mich auch mal eine neue Art irgendwie von Gruppendynamik oder so Zusammenarbeit. Weil ob es jetzt im Arbeitskontext ist, wo man halt eigentlich, außer vielleicht in Ausnahmefällen, aber eher grundsätzlich irgendwie eine Autoritätsperson hat, die schlussendlich dann die Entscheidung trifft, wenn es doch keine Einigung gibt oder die einen Weg zumindest vorgibt. Und das Gleiche habe ich in verschiedenen Politgruppen auch so erlebt. Und gerade hier finde ich das auch so angenehm, dass wir auch mit unseren Meinungen kommen, aber auch, finde ich, niemand von uns ein Problem hat, die eigene Meinung oder Sichtweise auch mal tatsächlich anzupassen. Und ich erlebe das auch so, dass wir alle das auch wirklich eher als wertvoll empfinden und auch annehmen, auch mal so einen Blickwinkelwechsel oder wie es nennen soll, irgendwie zu bekommen. Ja, und das, finde ich, ist tatsächlich nicht selbstverständlich.
Was die ganze Sache natürlich bei uns erleichtert, ist die Größe beziehungsweise die Kleinheit unserer Gruppe. Ja. Grundsätzlich sind wir zu viert. Sabine ist heute nicht dabei. Und bei 4 Leuten geht das halt noch einfacher, als wenn es 10, 12, 15, 20 sind.
Ja, ich denke, das macht auf jeden Fall auch nochmal einen Unterschied, klar.
Auf jeden Fall. Nur muss man halt auch immer mitdenken, die meisten Politgruppen sind halt auch nicht besonders groß.
Ja.
Also, ja. Das ist natürlich auch nochmal sowas.
Ja. Ach ja, für mich vielleicht noch so ein Höhepunkt von Fundstücke.
Stimmt. Hast du noch gar nichts gesagt?
Ja, nur mal auch mich angeschlossen im Endeffekt der Meinung mit dem Podcast-Projekt an sich. Aber Was mir tatsächlich auch einfach nochmal eingefallen ist, ist auch wirklich so vereinzelt Rückmeldungen aus dem Umfeld zu bekommen. Also, dass wir scheinbar wirklich auch bei Menschen irgendwie ankommen und die da auch wirklich was mitnehmen können.
Das
und
stimmt, ja.
Es wirklich jetzt schon ein paar Leute gibt, die sich gerne den Podcast anhören und da irgendwie ich auch Rückmeldungen bekomme, darauf angesprochen werde oder auf verschiedene Artikel zum Beispiel, die wir halt auf der Homepage haben oder die ja, Dokumente, die wir da so gesammelt haben. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, weil dann ist es, ne, wir haben ja auch so gesagt, Martin, du hattest, glaube ich, immer wieder dieses Bild von der Flaschenpost. Mhm. Und allein das zu wissen, wir haben da was rausgeschickt, ist ja schon schön. Aber wenn man dann sogar noch irgendwie so Resonanz erfährt, ist das ja irgendwie noch mal cooler. So, dass man wirklich merkt, okay, es kommt auch irgendwo an. Und irgendwer hat auch in irgendeiner Form auch was davon und findet es irgendwie auch gut. Oder Leute verbringen die Zeit damit. Das ist irgendwie ja, für mich immer noch so ein bisschen, was heißt unvorstellbar, aber irgendwie ein krasses Gefühl, wenn ich so darüber nachdenke, dass sich Menschen irgendwie dann auch mit Sachen, die wir produzieren oder zumindest bewahren und wieder veröffentlichen, da ihre Zeit, die ja bei jedem irgendwie zu kurz ist oder zu wenig vorhanden ist, freie Zeit, sich damit tatsächlich beschäftigen. Und das finde ich irgendwie ein sau cooles Gefühl auch irgendwo.
Man kann seine Zeit ja auch deutlich schlechter verbringen als mit Fundstücke.info oder keine Ahnung, Pause.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne anhängen, also das jetzt gar nicht nur auf uns bezogen, sondern allgemein an alle da draußen, wenn ihr irgendwelche kleinen Projekte verfolgt, ganz egal, ob das Musik ist, ob das Podcasts sind, ob das Webseiten sind und ihr findet die gut, lasst den Leuten unbedingt das wissen, was das euch bedeutet, dass das euch wichtig ist. Das ist für die Macher von so kleinen, ich sag jetzt für uns Medien oder kleinen Projekten ist das unfassbar wichtig, diese Rückmeldung zu bekommen.
Ja.
Natürlich, wenn wir mal Scheiße labern, auch gerne Kritik.
Ja, genau. Und was mir tatsächlich auch eingefallen ist, ja, leider bei dem Höhepunkte, wobei es ganz klar absolut kein Höhepunkt ist, aber was mir direkt einfällt, wenn ich so einfach dran denke, was verbinde ich denn oder was waren so auch Erlebnisse, die ich irgendwie mit Fundstücke oder auch mit dem Podcast Keine Atempause verbinde, ist tatsächlich leider auch dieses Messerattentat im Schöntal, weil ich da bis heute noch weiß, dass wir, als das passiert ist, tatsächlich gerade beim Stenger, vielen Dank dafür nochmal, im Podcast-Studio saßen und eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Zu Jui war das eben mit Ferb, Yannick und Conny. Und zum Ende unseres Podcasts tatsächlich irgendwie, ich gesehen habe, Yannick schaut auf sein Handy und irgendwas ist. Also einfach ne, so dieses ganz komische Gefühl, wo man schon merkt, okay, irgendwas geht gerade ab, aber von uns.
Da kamen dann die Nachrichten gerade rein.
Genau.
Am Ende des Podcasts, ja.
Genau, und da waren wir gerade eben so ziemlich in Richtung, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und ich habe eh das Handy immer auf Flugmodus und oder man guckt halt wirklich eigentlich, während man aufnimmt, ja nicht drauf. Und dann ging aber irgendwie so ein Ding nach dem anderen, wo dann auch teilweise eben Leute von uns auch schon so Nachrichten bekommen haben mit, ist alles okay bei euch, wo seid ihr denn? Und das war oder macht bei mir auch immer noch so ein richtig gruseliges Gefühl irgendwie, weil das doch ja sowas ist, was sich irgendwie einprägt. Ist ja wie, also ich meine, für uns im Kleinen hat es ja auch was von so dem 11. September,
wo man, dran gedacht, ja.
Ne, wo man ja auch sagt irgendwie, wie lang ist das her und trotzdem weiß fast jeder, der da irgendwie zumindest im Alter war, wo er es registriert hat und die Bedeutung auch verstanden hat, weiß irgendwie fast jeder noch, wo er gerade war und was er oder sie eben gerade gemacht hat. Und so ähnlich ist es da auch echt für mich, wo das so einfach total fest verknüpft ist und auch dieses ganz komische Gefühl eben direkt hochkommt, so dieses echt so ein Bauchkrummeln und ja, fuck, was ist da passiert, was ist da los? Man wusste ja am Anfang noch gar nichts von den Situationen und auch das war für mich aber auch wieder sowas sehr Bezeichnendes irgendwie, was für mich auch das Projekt bedeutet, weil wir eben in der Situation auch nicht alleine waren, sondern wir waren dann eben diese kleine Gruppe, die im Podcast war und der Daniel noch und standen dann da, haben halt irgendwie die Nachrichten auf dem Handy verfolgt und dann echt so zusammen auch drüber reden können einfach und wo das ja irgendwie so direkt greifbar auch diese Verbindung, Vernetzung war und dieses Gefühl, wir sind nicht allein und das, ja.
Ja, was, ja. Und, vor allem diese Vernetzung halt mit echten Leuten abseits des virtuellen Raums halt eben, das finde ich auch.
Genau, ja.
Das unterschätzt man ja auch, dass da natürlich auch für alles, was wir machen, ja auch echte Beziehungen dahinter stecken und echte Zusammenarbeit. So, was ja ein sehr, sehr schöner Fakt ist. Also sehr schöner Punkt auch an der ganzen Geschichte.
Gut, jetzt sind wir schon tief drin in dem Thema Podcast, keine Atempause. Wie entstand denn eigentlich zu diesem Podcast die Idee und wer kam auf den Namen? Auf den Namen kamst, glaube ich, du, Hannes, ne?
Ja, da habe ich ja recherchiert.
Die Archiv-Katja.
Nee, genau, dass hier nicht wild spekuliert wird.
Oder irgendwelche Fake-News
verbreitet werden. Fake-News verbreitet werden, ja. Also grundsätzlich zu der Idee an sich, ich weiß, dass mein Standpunkt ja auch von Anfang an mit so war, dass ich das immer so spannend und interessant fand, wenn gerade vor allem ältere GenossInnen oder Leute aus einem anderen Kontext, wenn ich mich mit denen unterhalten habe und die mir Sachen erzählt haben, wo ich dachte, wie krass, habe ich noch nie von gehört und wieso ist es eigentlich nicht bekannt und das ist ja eigentlich entweder total wichtig oder interessant oder auch davon könnte man lernen, entweder weil Sachen richtig gut gelaufen sind oder auch so krasse Fehler oder an sich Fehler gemacht wurden, wo ich mir auch so dachte, die machen wir ja heute auch immer wieder. So, vielleicht könnte man das ja irgendwie mal lassen und aus irgendwas lernen und nicht jeder macht nochmal von vorne das Gleiche. Und da war für mich ja auch irgendwie schon klar, es wäre cool, wenn diese Gespräche, die ich halt so führe, wenn die einfach zugänglich wären für mehr Menschen und vielleicht auch für mich immer wieder mal so zum Anhören, ist ja irgendwie eine coole Idee. Und da war natürlich irgendwie ein Podcast einfach total naheliegend. Und was zusätzlich war, wir hatten uns über einen Artikel aus der AK, glaube ich, mal unterhalten, wo es darum ging, dass eben, was wir so erschreckend fanden oder uns auch, glaube ich, aufgrund unseres Backgrounds, dass wir, glaube ich, alle drei auf jeden Fall Menschen sind, die schon sehr lange sehr viel lesen auch und das nicht so, wir da ein bisschen fernab von der Realität tatsächlich, glaube ich, auch sind. Und in diesem Artikel ging es eben grob gesagt darum, dass sehr viele Menschen, für mich wirklich erstaunlich viele Menschen in Deutschland, überhaupt nicht richtig lesen und schreiben können. Also im Sinne von eben auch, die grundlegenden Basics sind da, aber wirklich längere Sätze oder Texte an sich überhaupt verstehen und inhaltlich erfassen zu können.
Ja, also funktionale Analphabeten sind.
Ne? Ja, genau, ja. Genau. Und dass man eben gerade mit eben dann Texten oder wie wir es ja auch am Anfang jetzt eigentlich gemacht hatten, so Dokumente in schriftlicher Form zugänglich zu machen, den Zugang im Endeffekt überhaupt nicht wirklich herstellt und da unheimlich viel eigentlich tatsächlich gar nicht abholt. Und wir dann darüber auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, dass eben, ja, Podcast das Ding irgendwie ist mittlerweile und einfach viele auch eher Sachen hören, als weil man es auch nebenbei machen kann, ob bei Hausarbeit, beim Sport, bei sonst was, statt sich halt wirklich die Zeit nehmen zu können, um sich hinzusetzen und Sachen zu lesen, dass das ja schon auch für viele tatsächlich so ein Privileg ist, ne, wenn du Kinder einen Job oder teilweise mehr als einen Job hast, ist die Zeit auch da gar nicht da oder wird zu Recht vielleicht auch einfach für andere Sachen dann genutzt. Genau, und das war auf jeden Fall, meine ich, so, waren schon mal so die Hintergründe auf jeden Fall, um überhaupt über Podcasts nachzudenken, ja.
Ja, das war auch eigentlich ein ganz interessanter Zufall, weil wir unabhängig, glaube ich, voneinander hat jeder von uns diesen Artikel gelesen und hat den auch irgendwie als wichtig abgespeichert, so dass wir uns ja dann tatsächlich dann auch irgendwann drüber unterhalten haben, genau über dieses Thema.
Also für die, die es nicht wissen, AK ist Analyse und Kritik, eine Monatszeitschrift aus Hamburg.
Ja, genau. Genau. Ja, und ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwie eine, also noch eine andere zusätzliche Erinnerung? Aber ich glaube, das war eigentlich so ziemlich rund die
Ja,
Intention dahinter.
genau. Und dann kamen natürlich die Namen zu. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass der Hannes mit dem keine Atempause rüberkam?
Fast.
Fast.
Der Erste, der keine Atempause genannt hat, warst du.
Ich?
Ja, und da kann ich auch was dazu vorlesen. Vom 4. Dezember 2023.
Oh.
Da kam eine Nachricht von dir. Zitat: Keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Es geht voran. Sangen einst die Leute der Band Fehlfarben. Mit der Aussage, es geht voran, haben wir manchmal Schwierigkeiten. Es kann derzeit leicht so sein, dass es nicht vorangeht, sondern nach hinten losgeht. Grundsätzlich aber stimmt es. Menschen machen Geschichte. Menschen sind es auch, die sich Systeme schaffen, die sie dann für alternativlos halten. Dies alles nennt man Geschichte. Fundstücke fühlt sich der Aufzeichnung dieser Historie verpflichtet. Und das war quasi ein Vorschlag von dir, wie man den Podcast starten könnte.
Aha.
Genau, so eine Einleitung
Dann habe
für
ich
die
das
erste
als
Podcast-Folge.
Einleitung gedacht, aber noch nicht
Genau,
als Titel. Ja,
als Einleitung hattest
genau.
du es gedacht und direkt eben den Anfang mit keine Atempause als Zitat von Fehlfarben.
Und wie kam es dann, dass wir das dann als Titel übernommen haben?
Genau, also dein Vorschlag direkt in dieser Nachricht als Titel war Fundstücke für die Ohren.
Ah ja. Daran erinnere ich mich noch. Und der ist natürlich nicht so gut wie keine Atempause, das gebe ich zu.
Genau, also da war dann auch so, ja, ist irgendwie okay, aber die Begeisterung hat
Besser als
ist
nichts.
besser als nichts.
Ist ganz nett, ne?
Ja, die Begeisterung hat sich auf jeden Fall in Grenzen gehalten, würde ich jetzt sagen. Dann kam tatsächlich noch um einiges sachlicher, einfach nur der Fundstücke Podcast. Und dann kam auch direkt tatsächlich vom Hannes keine Atempause mit dem K noch in Klammern, der Fundstücke Podcast. Und genau, da haben wir uns ein paar Tage Zeit genommen, um darüber nachzudenken und sind dann dazu gekommen, dass wir es vielleicht tatsächlich einfach noch klarer wollen, nämlich ohne Klammer, aber dass wir an sich keine Atempause der Fundstücke Podcast einfach gut fanden. Und ja, auch die Sache dahinter war, eine Klammer lässt sich schlecht sprechen in so einem
Ja, genau.
Audioformat.
So, und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer draußen an den Millionen von Empfangsgeräten, jetzt ist es geklärt, wie
Ja.
der Podcast Keine Atempause zu seinem Namen kam.
Ja, wunderbar, wunderbar.
Genau. Ja. Und was ich tatsächlich eben spannend fand, zum einen diese Zeitspanne zwischen Namensgebung und dann erster Veröffentlichung. Und auch, was ich wirklich schon da komplett vergessen hatte, das war ja tatsächlich diese Zeit der Namensgebung. War auch die Zeit, wo bei mir tatsächlich die letzte Chemo gerade erledigt war. Die war ja Ende November. Und das habe ich jetzt in den Nachrichten eben auch nachgelesen. Ich da dann gerade Gürtelrose, Bindehautentzündung und Erkältung und alles. Also das war ja tatsächlich dann gerade der Zeitpunkt, wo ich sowohl körperlich als psychisch auch wirklich, glaube ich, auf dem Tiefstand war, würde ich sagen. Genau, und da auch gerade geklärt werden musste, was jetzt in meinem Herzen zusätzlich abgeht und quasi so das eine große Ding erledigt war und die nächste Sorge irgendwie sich direkt angeschlossen hat mit, was ist da
Das
jetzt
war
los?
keine gute Zeit, um einen Podcast zu starten, ne?
Genau, und ich glaube tatsächlich, dass ich dadurch auch einiges nochmal verzögert hatte einfach, ne, weil bis da das dann geklärt war, okay, es ist ein Thrombus und den kriegen wir auch wieder weg, das hat sich ja wirklich Wochen bis Monate gezogen, dann noch Reha irgendwann im Sommer, ja, aber finde ich trotzdem auch immer wieder erstaunlich, weil mir dann bewusst wird, was, ich nenne es mal nebenbei, da auch so viel gelaufen ist, weil, also ich zumindest habe diese Zeit wirklich überwiegend mit, da ist nicht viel möglich gewesen und von Ärztin zu Ärztin irgendwie rennen und einfach platt sein auch oder ja, vor allem medizinische Termine irgendwie haben. Und ich hätte es jetzt gar nicht in die Zeit irgendwie so reinbekommen. Von daher fand ich das jetzt auch nochmal spannend, dass das tatsächlich so zeitgleich auch dieser Prozess tatsächlich auch immer weitergelaufen ist, ja.
Ja, es gibt manchmal doch höhere Prioritäten, als einen Podcast zu erstellen.
Ja, man könnte es nicht für möglich halten, aber zumindest haben wir es nicht komplett auf Eis gelegt, sondern ja doch tatsächlich zumindest gedanklich uns damit beschäftigt und vorbereitet. Und ich glaube, das war dann tatsächlich wahrscheinlich auch einfach ein guter Zeitpunkt, dann das auch, also in die Umsetzung dann auch tatsächlich zu gehen.
Ich denke auf jeden Fall. Also da spricht ja schon allein dafür, dass wir das hier jetzt ja auch schon, ich glaube, das ist das dann die 14. Folge, die erscheint und wir es schon bald ein Jahr lang machen. Also das spricht ja auch dafür.
Ja. Auf jeden Fall. Zum Podcast machen ist mir noch ein bisschen was eingefallen oder aufgefallen. Beim letzten Podcast, bei dem ich dabei war, sind mir einige Fehler unterlaufen. Ich werde jetzt mal ganz kurz darauf eingehen, welche Fehler, und möchte dann noch was zu den fast Unausweichbarkeit von Fehlern in Podcasts sagen. Also zum einen habe ich behauptet, Miltenberg gäbe es einen Hochschulgang der Außenstelle als Außenstelle der Fachhochschule Würzburg, ist Blödsinn, denn tatsächlich ist das eine Außenstelle der Technischen Hochschule Aschaffenburg und nennt sich Mittelstandsmanagement. Dann habe ich gesagt, ich habe die konkret wieder gelesen seit der Neugründung 1975. Die wurde aber 1974 neu gegründet und ich habe sie auch seit 1974 gelesen. Dann habe ich erwähnt, dass die Aktion Widerstand, eine neofaschistische Organisation, Zehntausende von Mitgliedern hatte und Sympathisanten. Fakt ist, dass es darüber überhaupt keine Zahlen gibt. Es ist also offensichtlich nicht bekannt, wie viele Mitglieder es waren. Allerdings konnte ich recherchieren mittlerweile, dass die Deutsche Nationalzeitung, das Flaggschiff der knallrechten Presse damals, zu dieser Zeit in den 70er Jahren über 100.000 Exemplare Druckauflage hatte von daher schon anzunehmen ist, dass diese Aktion Widerstand tatsächlich fünfstellige Zahl an Mitgliedern und Sympathisanten hatte. Nur belegen ließ sich das nicht. Warum erwähne ich jetzt diese eigentlich gar nicht so tragischen Fehler? Weil es natürlich ein Problem der Seriosität ist. Wenn uns jemand böse will, dann kann er darauf hinweisen, wir bringen Fehler. Wir haben Fehler in unseren Aussagen drin. Und ich denke, die sind auch gar nicht vermeidbar. Das wird anderen Podcasts sicherlich genauso gehen. Das ist halt das Problem der Oral History, der mündlichen Überlieferung. Da wird aus dem Gedächtnis etwas hergebracht. Im Regelfall hat man ja nichts oder zumindest nicht alles vorbereitet, sondern man plaudert so halbwegs ins Blaue. Und dann unterlaufen einfach zwangsläufig Fehler, die auch etwas mit der fehlerhaften Erinnerung zu tun haben. Nehmen wir das Beispiel, und es ist jetzt schade, dass die Sabine nicht da ist. Sie könnte nämlich dann auch als Fußballfan da was mit zu beitragen. Nehmen wir das Beispiel eines Spieles einer Kreisklasse-Mannschaft und 200 Zuschauer sind da und ein Jahr später befragt man diese 200 Zuschauer über dieses Spiel. Dann wird man da 50, 100 oder vielleicht sogar 200 Meinungen kriegen, wer benachteiligt worden ist, wer besser gespielt hat, wer vom Schiedsrichter gepusht worden ist, wer einen schlechten Trainer hatte, wer eine gute Leistung gebracht hat, wer eine schlechte Leistung gebracht hat. Darüber wird es keine einheitliche Meinung geben. Es werden sogar Fehler sich einschleichen beim Ergebnis, weil sich einige nicht mehr ans richtige Ergebnis erinnern. Es werden sich Fehler einschleichen, da wird sich einer an eine rote Karte erinnern, die es wahrscheinlich nie gab. Und. Es ist zwangsläufig, dass bei mündlicher Überlieferung von Ereignissen, die auch nur ein Jahr zurückliegen, und umso mehr, wenn sie dann 10, 20 Jahre zurückliegen, einfach sich Fehler einschleichen. Daher kann diese mündliche überlieferte Geschichte niemals die recherchierte Geschichte ersetzen. Sie kann sie illustrieren, sie kann sie begleiten, und das ist auch ganz toll. Das ist wirklich, wertet das Ganze nochmal auf, macht das Ganze lebendiger, aber es kann die Suche nach Fakten und das Feststellen von Fakten nicht ersetzen, und daher bleiben halt auch unsere schriftlichen Belege sehr wichtig, weil dort ist im Regelfall sehr gut recherchiert oder es sind Dokumente, die bereits selbst Grundlage für Recherche darstellen.
Oder wir brauchen halt die Biene tatsächlich als Echtzeit-Faktencheck.
Ja, schade, dass sie heute nicht hier ist. Ja. Jetzt Echtzeit-Faktencheck machen.
Genau, also Biene kann sich schon mal vorbereiten.
Ja, bei dieser Gelegenheit, schöne Gruß geht raus an Biene und ihre dicke Katze Mimi. Dann wäre das jetzt auch mal gemacht. Okay, was mir noch aufgefallen ist, ich hatte mal dann im Eifer des Gefechts gesagt, ich hasse Rudern. Damit wollte ich irgendwas illustrieren. Das ist natürlich Quatsch, ich hasse das Rudern nicht. Ich finde es gut, wenn jemand rudern geht, da ist er in der frischen Luft, eine sportliche Betätigung, alles sehr gesund. Nur ich mag nicht rudern. Das war eigentlich die richtige Aussage. Und auch da ist es ein Problem, dass solche flapsigen Kommentare natürlich einen Shitstorm auslösen können, wenn es dumm läuft. Wenn also auch dann, wenn jemand uns Böses will, wenn jemand einfach sagt, denn schenke ich jetzt einmal ein und da halte ich mich an irgendwo, ziehe ich mich hoch an irgendwelchen unbedachten Äußerungen. Auch das wird nicht ganz zu vermeiden sein. Man versucht sowas natürlich zu minimieren, zu vermeiden ist es nicht. Das sind so die Fallstricke vom Podcast machen. Ich mache trotzdem Podcast gerne, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass man damit auch nur annähernd die schriftliche Quellenaufarbeitung ersetzen kann. Und wir haben ja auch zum Teil Podcasts gemacht, in denen schriftliche Beiträge von uns einfach versprachlicht wurden. Mhm. Das ist natürlich dann was anderes. Die entsprechen in ihrer Recherchequalität natürlich ganz genau den zugrunde liegenden Dokumenten. Aber so ein Podcast wie heute, wie wir ihn öfter gemacht haben und wie er, denke ich, auch sinnvoll ist, das ist die eigentliche Form oder die optimale Form des Podcasts. Da ist der Podcast am lebendigsten. Da werden bestimmte Fehler nicht zu vermeiden sein. Das bitte ich schon jetzt für die Zukunft zu entschuldigen, liebe Hörerinnen und Hörer draußen an den Geräten. Und wir machen trotzdem weiter. Mhm.
Ja, ich denke, da nennst du ja auch schon den großen Unterschied, ne? Weil ich denke auch gerade, diese Texte, die wir zum Beispiel ja auch dann eben eingelesen haben, sind auch interessant und auch wichtig. Aber sie sind, denke ich, bei weitem nicht so gut zugänglich wie jetzt diese Gespräche, die wir auch mit anderen zum Beispiel führen über bestimmte Themen. Die sind nicht so unterhaltsam. Wir sind halt einfach witziger so als irgendein Text.
Das wollen wir mal festhalten.
Sehr, sehr wichtige
Information. Ja. Und ich glaube, das kennt man ja auch selbst so, dass es halt, egal welche Podcasts man zum Beispiel hört, es gibt auch mal Folgen, die sind irgendwie nicht ganz so interessant, vielleicht weil das Thema einen auch nicht so packt. Aber es gibt auch unter den Podcast-Formaten halt welche, die packen einem wirklich nicht so, weil die irgendwie schon sehr mitunter vielleicht fast zu sachlich sind. Also wo man sagt, okay, da ist jetzt wirklich alles komplett gegengeprüft und das ist einfach inhaltlich wirklich on point irgendwo auch und total seriös und gut recherchiert. Ja, aber wenn es einen irgendwie nicht packt, weil man den Leuten nicht gerne zuhört oder weil es irgendwie zu starr und steif auch einfach ist, ne, und so mit so einer gewissen Lockerheit oder so Gesprächen zu folgen, wie wenn man da jetzt irgendwie am Nebentisch sitzen würde und so zuhört, macht natürlich irgendwie noch echt einen großen Unterschied.
Meine Frage wäre jetzt, wie geht man damit um? Weil das ist ja alles richtig, was du sagst, Martin. Und wenn ich mich recht erinnere, hattest du ja auch glaube ich, bei der Provinz, bei unserem Provinzgespräch im Vornherein ja auch Zweifel, ob man das überhaupt so angehen sollte in dieser Gesprächsform. Und jetzt deine Beispiele, die gekommen sind, beziehen sich ja auch auf das Provinzgespräch. Ja, du sagst aber, wir machen weiter oder du machst weiter auch mit dem Podcast.
Ja.
Müsste man da irgendwelche Konsequenzen aber dann tatsächlich draus ziehen? Also aus diesen Fehlern, aus der mangelnden Qualität eines Podcasts oder die zwangsläufig damit einhergeht?
Also jetzt machst du mal einen Punkt, mangelnde Qualität, also.
Ja, ich bin doch für die provokanten Thesen, bin ich doch nur da.
Ich denke, wenn es wirklich ein sehr grober Fehler wäre und man würde den feststellen, bevor es gesendet wird, also bevor es ins Netz gestellt wird, dann sollte man den Beitrag bearbeiten. Dann sollte man es vielleicht rausnehmen und vielleicht einen nachgesprochenen Text einfügen oder sowas. Also dann sollte man da redaktionell mitarbeiten.
Ja.
Bei so kleineren Fehlern, wie ich sie jetzt hier genannt habe, da würde ich gar nichts machen. Wenn da mal ein Jahr daneben ist, 74 statt 75 oder eine Vermutung geäußert wurde, die sich nur indirekt verifizieren lässt, da würde ich jetzt gar nichts machen. Man könnte es zur Not auch noch in einen Kommentar zu diesem Podcast schreiben, dass man es noch unten anfügt quasi, wenn man das will. Aber gerade bei so Kleinigkeiten würde ich jetzt tatsächlich überhaupt nichts machen. Das haben wir jetzt im Nachhinein auch berichtigt. Und aber ansonsten vielleicht aufpassen künftig, wenn man mit Zahlen um sich schmeißt oder mit harten Fakten um sich schmeißt und sagt, das war so, dann am besten nur, wenn man es wirklich vorher auch nochmal recherchiert hatte. Ansonsten vielleicht darauf hinweisen, in meiner Erinnerung war das so.
Ja, ja.
Und das ist ja auch, das ist ja auch der Fakt. Es kommt aus unseren Erinnerungen.
Ja, ja. Und die ändert sich natürlich auch bei jedem Abrufen wiederum, ja, ja. Das stimmt. Und auch da gibt es ja tatsächlich in der einen oder anderen Folge auch Sachen, die
die gepiepst.
Genau.
Das kann man so sagen, ja. Es wurde redaktionell ja auch schon eingegriffen, indem Sachen weggepiepst worden sind. Ja. Einfach, weil wir uns im Nachhinein dann nicht sicher waren, ob da was strafrechtlich Relevantes gesagt wird oder ob gewisse Behauptungen jetzt tatsächlich auch, dass wir die so beweisen können.
Ja, eben. Also so wird ja schon verfahren.
Ja.
Ja.
Also wir machen alles richtig. 1A.
Ja. Quasi. Ich denke auch, da muss man sich jetzt nicht mal groß hinterfragen. Das ist Bombe, wie man das machen.
So kann man das. Kann man
wir erfüllen unsere eigenen hochgesteckten Anforderungen. Ja.
Also die beste Gruppe der Welt.
Mindestens.
Weiß ich jetzt nicht. Ich denke, da können andere nur von uns lernen. Wüsste ich jetzt nichts anderes zu sagen, ehrlich gesagt. Wer ein besserer Mensch werden möchte, sollte sich einfach unsere Sachen anhören und lesen und dann wird es schon, Leute.
Demnächst gründen wir eine eigene Kirche, sind wir so heilig, wie wir sind.
Sehr gut, sehr gut.
Dann verkaufen wir unser Badewasser für teuer Geld. Da wird dann Fundstücke richtig groß, ich sag's euch.
Ich denke, du kannst dann über Wasser gehen, du kannst dann gar nicht mehr baden.
Ja, okay, das wird die Problematik dabei sein.
Okay.
Ja, haben wir noch ernsthafte Sachen? Oder?
Ja, ich hätte noch die Frage, was das alles, also sowohl Fundstücke als auch der Podcast, mit uns macht. Verändert uns das? Bereichert uns das? Wenn ja, wie?
Ich würde jetzt sagen, es hat man gerade im Moment gehört, was das mit uns macht.
Die ernste Antwort wäre, ja, also definitiv gerade die Beschäftigung mit meiner eigenen Geschichte, mit meinem eigenen politischen Werdegang, die lässt einen dann doch nochmal anders da auf Sachen gucken. Erstmal natürlich, die in der Vergangenheit auch passiert sind, aber auch mit Sachen, die man heute macht. Also eindeutig macht das was mit einem. So, und ja, es zwingt einen an vielen Stellen zum Reflektieren, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, so eine eine der wichtigsten Sachen oder allgemein zum Nachdenken darüber einfach.
Also ich habe auch festgestellt, dass die Beschäftigung mit meiner eigenen Geschichte nochmal, also beim Zusammenstellen der Geschichten, das war ja vor allem die Jugendinitiative Miltenberg, dann war es die Gewerkschaftsjugendgruppe in Obernburg und es war die Initiative Demokratie und Frieden im Landkreis Miltenberg. Gerade speziell diese drei Gruppierungen, als ich da die Materialien zusammengestellt habe oder mit euch gemeinsam zusammengestellt habe, ist mir nochmal klar geworden, was da alles gelaufen ist, was wir da alles gemacht haben. Ja. Wir sind die Niederlagen klar geworden, wir sind auch das Gute, das Schöne, die in Anführungszeichen Siege, die wir gefeiert haben. Ich will es jetzt nicht zu pathetisch werden, aber es macht ein Stück mehr Zufriedenheit. Man blickt zurück und sagt, das hast du doch weitestgehend gut gemacht. Ja. Na, und das ist, und da dort, wo man sagt, okay, das hätte man anders machen können, das sage ich mir zumindest, das passiert mir nicht noch einmal. Dass wir zum Beispiel die Initiative Demokratie und Frieden ewig weitergetrieben haben, weil wir sie einfach, wir haben den Punkt zum Aufhören nicht wirklich geschafft, waren zum Schluss noch zu zweit gewesen und dann haben wir endgültig das Licht ausgemacht. Aber das hätten wir schon viel früher machen sollen. So Geschichten passieren mir sicherlich nicht nochmal. Und dann war ich noch in verschiedenen anderen Initiativen und Gruppen und ich habe es ja auch schon öfters erzählt, dass ich auch bestimmte Sachen, die ich bei der Gewerkschaftsjugend gemacht habe, nicht mehr machen würde. Diese massive, zeitraubende Gremienarbeit zum Beispiel in irgendwelchen Gewerkschaftsgremien würde ich nicht mehr machen. Das ist mir einfach dann klar geworden. Das war damals, habe ich das als notwendig erachtet. Auch das ist mir klar geworden, dass es damals keine andere Möglichkeit gegeben hat für mich. Es war für mich das, was für mich logisch das Richtige war. Das war aus der Situation raus. Und außer meinem eigenen Bewusstseinsstand raus. Also auch da bin ich mit mir sehr versöhnt mittlerweile. Ich habe da Fehler gemacht, einige Sachen falsch eingeschätzt, aber ich konnte die nicht anders einschätzen. All das ist mir jetzt bei diesem Aufarbeiten der Geschichte nochmal so richtig zu Bewusstsein gekommen.
Ja, ja, ja. Ich finde das sagst du sehr gut, da kann ich mitgehen, auf jeden Fall. Da ähnliche Prozesse, ich hätte das jetzt nicht so schön in Worte fassen können, aber Ähnliches ist da auch bei mir passiert. Ja.
Ja, also ich schließe mich da auch komplett an, gerade so die eigene Reflexion oder die Reflexion der eigenen Geschichte, der eigenen Entwicklung auch, aber auch so diese Geschichte meiner sozialen Umgebung, nenne ich es jetzt mal. Und was mir besonders auffällt, allein weil ich ja dann doch immer jetzt diesen Blick auch habe, mit wem könnte man noch so eine Podcast-Folge machen, fällt mir tatsächlich ja viel mehr plötzlich auch auf, was für Organisationen es gibt, was die mit der Sozialgeschichte hier vor Ort zu tun haben oder überhaupt mit diesem sozialen Umfeld, nenne ich es jetzt mal, in der Region, was die für einen Einfluss auch einfach haben und wie viel es da tatsächlich auch gibt. Und ja, auch wirklich Organisationen oder Menschen auch oder Gruppen, ja, die mir vorher auch schon bekannt waren, aber die ich jetzt gar nicht so wirklich gesehen habe, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich gehe mit einem ganz anderen Blick mittlerweile irgendwie so durch unsere Region, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja, ja, auch das ist richtig, klar. Man ist ja dann auch so ein bisschen auch, ja, wie du das halt sagst, auch immer so auf der Suche. So nach einem interessanten Thema, was man irgendwie angehen kann, ja, wo man mal genauer nachschaut, einfach.
Ja, ja, für mich, als wir das letzte Mal quasi Telefonredaktionskonferenz gemacht hatten.
Du musst ein bisschen mehr ins Mikro reinsprechen.
Okay, als wir das letzte Mal unsere Telefonredaktionskonferenz hatten, haben wir ja Ideen gesammelt für neue Podcast-Folgen und da war mir dann auch, also ich war erstaunt, was es da alles noch von Projekte gibt oder Themen, die dann noch da sind. Also es ist diese Region hier, in der wir leben, ist keine leere Landkarte, kein weißer Fleck. Da passiert eine ganze Menge, auch im alternativen Bereich. Da ist eine Menge passiert, da passiert auch eine ganze Menge. Und es wahrzunehmen und das, was man archivieren kann, auch in unseren Podcast, in unsere Homepage zu bringen, ist natürlich auch unsere Aufgabe, unsere Selbstgesteckte. Und es war also für mich auch schön zu sehen, da gibt es eine Menge. Da ist eben nicht nichts. Und das ist natürlich auch ein gutes Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Und da wären wir natürlich auch schon bei dem letzten Thema, das ich mir notiert hatte, wie wird es denn weitergehen? Also ich kann nur so viel sagen, ohne, wir wissen jetzt noch nicht genau, was von diesen zahlreichen Ideen, die wir gesammelt haben, jetzt tatsächlich auch umgesetzt wird. Da möchte ich mich ungern in Zugzwang bringen. Aber es gibt weiterhin Themen, die wir aufarbeiten wollen, die wir dokumentieren wollen. Wer weiß zum Beispiel noch, dass 1991 eine Aktionswoche des Deutschen Freundeskreises gab. Wer weiß überhaupt noch, dass es einen Deutschen Freundeskreis
das
gab?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja.
Das war ein Zusammenschluss aller rechten und neofaschistischen Organisationen hier am Untermain, in den Landkreisen Aschaffenburg-Miltenberg und Stadt Aschaffenburg, also die Freie Arbeiterpartei, Freie Deutsche Arbeiterpartei, FAP war da dabei gewesen, der Friedhelm Busse, langjähriger Vorsitzender, Altnazi, hat damals in Eschau gesprochen und solche Geschichten. Das werden wir alles dann noch dokumentieren können. Also da liegen noch einige Sachen brach. Also nicht nur die Alternativszene ist und war bei uns aktiv, auch die, wie der Jürgen Schwab, verstorbener Neonazi aus Ammerbach, mal gesagt hat, die andere Feldpostnummer ist auch aktiv.
Oh Mann.
Und genau. 1994 gab es eine Aktion gegen die Republikaner in Miltenberg. Auch das ist dokumentiert. Auch diese Dokumente wollen wir wieder zugänglich machen und, und. Also es wird einiges noch geben und es wird auch beim Podcast einiges geben. Es gibt noch lange keinen Grund, unser Projekt für beendet zu erklären. Wir fangen gerade erst richtig an. Was würdet ihr dazu sagen? Oder was, auf die Frage, wie was kommt jetzt noch?
Wir haben uns warm gelaufen, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Nein, tatsächlich, es ist ja immer auch so ein bisschen holprig, sag ich mal, wenn man sowas, ich meine, das ist ja nicht unser Job, was wir hier machen, so, wir verdienen ja kein Geld damit, so, sondern eher stecken,
wir legen drauf, um ehrlich zu sein.
eher stecken wir da ja Geld und sehr, sehr viel Energie rein, ne? Und klar, wir in dieser Form haben wir das ja vorher auch noch nicht gemacht, so. Da ist ein holpriger Start irgendwie immer ein bisschen vorprogrammiert und auch gerade so diese technischen Probleme auch so, mit denen ich mich rumärgere. Also man muss dazu sagen, ich mache halt die Website und ja, die Podcast-Technik und alles, was so was
und an dieser Stelle Kram. Natürlich ein großes Lob für unseren technischen Mitarbeiter.
Ja, vielen Dank. Ja, nein, also aber das läuft, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und worüber ich mich zum Beispiel besonders freue, ist, dass ja jetzt doch schon ein paar Leute zumindest ja auch auf uns zugekommen sind mit, ich habe da irgendwelche Dokumente bei mir, die ich interessant finde und irgendwie bin ich froh, dass es jetzt irgendwie eine Orga gibt, wo das gut aufgehoben ist oder die damit auch was anfangen einfach und es jetzt nicht nur bei mir in der Scheune halt rumliegt. Oder auch Menschen jetzt schon auf uns zugekommen sind mit, wir wollen unbedingt in den Podcast und im besten Fall sogar schon Ideen haben, worüber gesprochen werden könnte. Und auch das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Also auch andere Menschen wiederum da, ja, ich nenne es mal zu mobilisieren, in welcher Art auch immer irgendwie aktiv zu werden oder so Sachen wieder mal rauszuholen und anderen zugänglich zu machen. Ja, oder auch ihre Geschichten halt anderen zugänglich zu machen und das vielleicht da auch jetzt überhaupt erst so sehen oder auch erleben, dass für solche Sachen sich auch Menschen halt interessieren an sich, dass die auch gut und wichtig sind, dass sie erzählt werden einfach.
Das könnte man sagen. Das ist auch so ein bisschen qualitativer Schritt, glaube ich, nach vorne, dass wir, glaube ich, von einem Teil der Leute so auch jetzt so wahrgenommen werden, eben als die Plattform, an die man sich auch wenden kann, eben wenn man ein interessantes Dokument hat, wenn man was zu erzählen hat und das möchte. Und ja. Deswegen auch da, kein Grund aufzuhören, sondern
Ja, nee, und also ich finde, mir macht das zumindest ein richtig gutes Gefühl. Also ich finde, es ist so eine krasse Wertschätzung und so ein Vertrauen auch irgendwo, dass Leute auf uns zukommen und sagen, ey, ich habe hier Dokumente und ich halte euch für irgendwie die richtige Gruppe, der ich das jetzt anvertraue. Entweder in Form wirklich von Dokumenten oder Dokumente in Form von Geschichten, die ich zu erzählen habe. Und das finde ich teilweise echt auch krass einfach, weil ich mir so denke, das ist ja voll der Vertrauensvorschuss auch irgendwo und so eine Wertschätzung, dass man sagt, und euch vertraue ich das an. Also ja, finde ich immer wieder krass, wenn ich damit konfrontiert werde auch.
Ja. Gut. Hat noch jemand ein Schlusswort?
Keine Atempause. Geschichte wird gemacht, es geht voran. Ja, und ich glaube, damit können wir uns verabschieden, oder?
Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oder wie Nelson Manns sagen würde, ich riech dich später.
Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Keine Atempause ist der Podcast von Fundstücke, dem virtuellen Archiv zur Sozialgeschichte in der Region Aschaffenburg-Miltenberg. Alle Informationen und regelmäßige Updates findet ihr auf fundstücke.info. Musik von Nick Panic, 620 unter der Pixabay-Lizenz.